Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es ist schwer in Worte zu fassen, was Paris vor genau 2 Wochen durchleben musste. Welche Wunden die Terroranschläge hinterlassen. Und so war es heute vor allem die Musik, die der Trauer in Frankreich eine Stimme gab. Bei der Gedenkzeremonie erklang die Nationalhymne Marseillaise gleich 2-mal zum Gedenken an die 130 Todesopfer. Und auch mit kleinen Gesten gedachten die Menschen in der ganzen Stadt der Opfer dieses 13. November. Sie zündeten Kerzen an und hängten die französische Flagge aus den Fenstern. Doch bei aller Trauer, der Plan des französischen Präsidenten, eine Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat zu bilden, wird immer konkreter. Inzwischen schließen die Franzosen offenbar nicht einmal mehr aus, mit den syrischen Regierungstruppen zusammenzuarbeiten. Aus Paris, Thorsten Beermann.
Es ist ein sehr entschlossener französischer Präsident am Morgen bei der Trauerfeier für die Opfer der Terroranschläge. Doch erst im Laufe des Tages wird klar, dass dieser Freitag durchaus ein historischer werden könnte. Die Zeremonie vor dem Invalidendom. Zum ersten Mal in Frankreichs Geschichte werden hier zivile Opfer geehrt. Der Präsident hat es so gewollt. Zu einer Ballade von Jacques Brel werden auf einer Leinwand die Fotos der 130 Getöteten gezeigt. Es ist eine ruhige, bewegende Trauerfeier ohne großen Pomp. Ein Symbol, wie tief die französische Seele vor 14 Tagen getroffen wurde. In seiner Rede schlägt der Präsident scharfe Töne an gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat. Ich verspreche Ihnen, Frankreich wird alle Hebel in Bewegung setzen, um die fanatische Armee zu zerstören, die diese Verbrechen begangen hat. Das könnte eine Kehrtwende bedeuten in Frankreichs Syrienpolitik. Nach dem gestrigen Treffen von Hollande mit Russlands Präsident Putin gab es heute ein aufsehenerregendes Radiointerview von Frankreichs Außenminister. Wir brauchen dort einheimische Bodentruppen. Das können Einheiten der Freien Syrischen Armee sein, sunnitische Truppen und, warum nicht, auch Regierungstruppen. Syrische Regierungstruppen, das wäre genau jene Armee, der der Westen vorwirft, Chemiewaffen und Fassbomben eingesetzt zu haben. Und es wäre genau jene Armee von Machthaber Assad, den Frankreich eigentlich aus dem Amt jagen wollte. Das ist eine 180-Grad-Wende. Frankreich hat seine diplomatische Haltung völlig verändert. Aber man kann den Krieg ohne die syrische Armee eben nicht gewinnen. Das Außenministerium versuchte heute gegenüber der ARD die Aussage zu relativieren. Eine Zusammenarbeit mit der syrischen Armee sei nur vorstellbar für eine Übergangszeit. Danach müsse Assad definitiv abdanken. Viel eher sieht es aber so aus, als sei Frankreich seit heute bereit, im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat selbst mit seinen ärgsten Feinden zusammenzuarbeiten.
Mehr als 3 Millionen Menschen sind bei ihrer Flucht aus Syrien in den Nachbarländern untergekommen. In Jordanien, der Türkei und wie hier im Libanon. In den Flüchtlingslagern wird die Not immer größer. Die Politik sagt, die Fluchtursachen müssten bekämpft werden, um die Krise in den Griff zu bekommen. Dazu mag aber überhaupt nicht passen, dass viele Staaten die Mittel für das UN-Welternährungsprogramm drastisch gekürzt haben. Die Lage der Flüchtlinge wurde dadurch noch elender und immer mehr flüchten weiter gen Europa. Besonders die Kinder leiden Tag für Tag mehr unter Hunger und Perspektivlosigkeit. Volker Schwenk.
Spätnachmittag im Bekaa-Tal. Die Kinder kommen von der Arbeit. Kartoffeln ernten auf den Feldern der Umgebung. Kinderarbeit ist weit verbreitet bei syrischen Flüchtlingen im Libanon. Denn deren Situation wird immer schwieriger. Für den Boden, auf dem diese Frau ihre Notunterkunft zusammengezimmert hat, muss sie $100 Pacht pro Monat zahlen. Sie ist aus Raqqa geflohen mit 6 Kindern. 3 davon gehen jeden Tag aufs Feld. Das jüngste ist 9, die älteste 13. Und auch so reicht es kaum. Wir müssen ja. Was sollen wir machen? Die Kinder gehen um 6 Uhr morgens raus und kommen am Abend zurück, manchmal erst um 7. Wir können nichts anderes tun. Wir wollen ja überleben. Es gibt bizarre Momente im Lager. Ein fahrender Gemüsehändler kündigt sich an mit der Happy Birthday-Melodie. Geschenkt gibt's hier nichts, aber das dritte Wahlgemüse ist wenigstens billig. Der Händler lässt anschreiben und fast alle Familien im Lager sind hoch verschuldet. Hier ist das Schuldenbuch, sagt er. Schaut, hier steht's. Ich bekomme umgerechnet noch gut 200 Euro von ihr seit dem 4. September. Viele Flüchtlinge haben während der Jahre im Exil ihre geringen Ersparnisse aufgebraucht, sagt die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks in Beirut. 70% der Flüchtlinge leben mittlerweile unter der Armutsgrenze. Sie haben weniger als umgerechnet 3,50 Euro pro Tag. Eine Hilfsorganisation hat Holz geliefert. Diese Frau will damit ihre Behausung verstärken. Bald kommt der Schnee, dann wird es eisig kalt in den Hütten. Der Ehemann ist weiter nach Deutschland geflohen und hofft, dass er die Frau und 6 Kinder irgendwann nachholen kann. Es ist schwer, seit er weg ist, sagt sie. Aber in Syrien ist es noch viel schlimmer. Wenn die Kinder Flugzeuge hören, dann werden sie immer ganz ängstlich. Syrische Flüchtlinge im Libanon rutschen immer tiefer ins Elend. Und viele hoffen auf ein besseres Leben in Europa. Die Flucht wird weitergehen.
Ein schwarzer Tag für die Presse, so titelt in der Türkei die bekannte regierungskritische Zeitung Cumhuriyet heute. Denn ihr Chefredakteur sitzt seit gestern Abend nicht mehr auf seinem Bürostuhl, sondern im Gefängnis. Tutuklandık. Verhaftet, twitterte der Top-Journalist Can Dündar, der fast 2,4 Millionen Follower hat. Der türkische Präsident Erdogan hatte persönlich Anzeige gegen ihn erstattet. Dass die Stühle von Journalisten tagtäglich wackeln, ist nicht neu. Doch dass die Regierung kurz vor dem EU-Türkei-Gipfel am kommenden Sonntag Journalisten behandelt, als seien sie Schwerverbrecher, lässt den Protest noch größer werden. Michael Schramm über Leerstellen in der türkischen Demokratie.
Rund 1000 türkische Journalisten demonstrieren in Istanbul vor dem Redaktionsgebäude der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Sie fürchten um die Pressefreiheit im Lande, darum, dass die vierte Kraft in der Türkei aufhören könnte, eine Kraft zu sein. 2 prominente Journalisten des Blattes waren gestern Abend wegen, wie es offiziell hieß, des Verdachts auf Spionage und Geheimnisverrats in Untersuchungshaft genommen worden. Zuvor hatte Präsident Erdogan Strafanzeige gegen die Zeitung erstattet. Der Grund, diese von Cumhuriyet im Mai veröffentlichten Aufnahmen aus dem Jahre 2014. Sie zeigen angeblich für Islamisten in Syrien bestimmte türkische Waffen. Die Regierung dementierte, sprach von humanitären Sendungen und drohte, die Verantwortlichen von Cumhuriyet würden einen hohen Preis zu zahlen haben. Seit gestern nun befindet sich der Chefredakteur von Cumhuriyet, Can Dündar, in Untersuchungshaft. Vor 9 Monaten haben wir ihn interviewt. Schon damals ging es um Pressefreiheit in der Türkei. Erdogan betreibt eine Politik der Einschüchterung. Jedwede Kritik ihm gegenüber betrachtet er als Beleidigung. Indem er immer häufiger Journalisten vor Gericht bringen lässt, versucht er, sie zum Schweigen zu bringen. Stellen Sie sich vor, jeder Satz, den Sie schreiben, kann Sie dem Gefängnis näher bringen. Derzeit befinden sich 30 Journalisten in der Türkei in Haft. Schon bald dazugehören könnte Canan Coşku. Sie hat über den Zugriff der Regierung Erdogan auf die Justiz berichtet. Sie deckte auf, dass Richter, die Korruptionsvorwürfe gegen Kabinettsmitglieder niederschlagen, mit verbilligten Wohnungen belohnt wurden. Nun fordert der Staatsanwalt 23 Jahre Haft für sie. Doch obwohl Europa die Türkei wegen der Flüchtlingskrise als Partner braucht, sie hofft auf ein Einwirken durch die EU. Trotz allem, Europa kann das Thema Pressefreiheit nicht einfach unter den Tisch kehren. Canan Coşkun wird am Sonntag den EU-Sondergipfel mit der Türkei in Brüssel besonders aufmerksam verfolgen.
Trotz weltweiter Krisen und vieler Flüchtlinge in Deutschland will die Bundesregierung im kommenden Jahr ohne neue Schulden auskommen. Der Etat wurde heute verabschiedet. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Der Bundestag hat den Haushalt 2016 mit großer Mehrheit beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben von gut 316 Milliarden Euro. Es wäre das 3. Jahr in Folge, dass Finanzminister Schäuble ohne neue Schulden auskommt. Für die Versorgung und Integration von Flüchtlingen sind 8 Milliarden Euro eingeplant.
Die schwarze Null ist beschlossen. 2016 will der Bund keine neuen Schulden machen. Trotz der Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlingsbewegung, trotz des geplanten Militäreinsatzes gegen den sogenannten Islamischen Staat. Die Linkspartei erinnert an die Milliarden für den aus ihrer Sicht sinnlosen Afghanistan-Einsatz und würde sich deshalb die Kosten für den Kampf gegen den IS gerne sparen.
Lassen Sie uns dieses viele Geld doch sinnvoller verwenden, meine Damen und Herren.
Bundesfinanzminister Schäuble kann diese Haltung nicht nachvollziehen.
Ich glaube schon, dass wir auch um die Entscheidung gar nicht herumkommen können, nicht, denn Solidarität ist eben eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt mit diesen großen Herausforderungen fertig werden.
Die Kosten für die Beteiligung am Kampf gegen den IS sind noch unklar. Weder Union noch die Grünen rechnen derzeit mit Korrekturen beim Haushalt 2016 aufgrund des Einsatzes.
Nach den Anschlägen in Paris haben belgische Ermittler einen weiteren Terrorverdächtigen gefasst. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Mann bereits gestern in Brüssel festgenommen. Bislang ist aber unklar, ob es einen direkten Zusammenhang zu den Pariser Attentaten gibt. Die Ermittler werfen dem Mann Beteiligung an Anschlägen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Papst Franziskus ist auf seiner sechstägigen Afrika-Reise in Uganda eingetroffen. Er wurde am Flughafen von Präsident Museveni mit militärischen Ehren begrüßt. Zuvor hatte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche in Kenia zu den Themen Korruption, Menschenrechte und Armut geäußert. Bei dem Besuch eines Slums in Nairobi beklagte Franziskus die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Die deutschen Skeleton-Damen sind erfolgreich in die Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Altenberg landete Tina Hermann aus Königssee auf Platz 2. Die 23-Jährige, die nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen hatte, musste sich am Ende nur knapp der Britin Laura Dies geschlagen geben. Dritte wurde Teamkollegin Jacqueline Lölling. Sophia Griebel aus Suhl fuhr auf den vierten Platz.
Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein.
Mit einem Weihnachtsgedicht ist auf dem Hauptmarkt in Nürnberg der traditionelle Christkindesmarkt eröffnet worden. 20.000 Besucher fanden sich ein, um Bratwürste, Lebkuchen und Glühwein zu kosten. Nach den Anschlägen von Paris zeigte die Polizei mehr Präsenz. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gibt es aber nicht.
Ja, und vor uns liegt das erste Adventswochenende. Carsten Schwanke, welches Wetter erwartet uns denn da?
Sehr unterschiedliches Wetter, denn uns erwartet vor allem ein Wetterwechsel. Am Adventssonntag selbst wird es regnerisch sein, mild und windig bis stürmisch dazu. Doch zuvor, am morgigen Samstag, wird es bei uns noch einmal leicht winterlich und das vor allem in der gesamten Südosthälfte unseres Landes. Denn gerade aktuell sind Wolken hier vom Atlantik unterwegs zu uns und dieses Niederschlagsgebiet, das mit diesen Wolken kommt, das trifft heute Nacht auf verbreitet frostige Temperaturen. Jetzt aktuell und in den nächsten Stunden breitet sich der Frost weiter über die gesamte Südhälfte, die Mitte und auch die Osthälfte bis hinauf in den Nordosten aus. Und vor allem in der zweiten Nachthälfte wird dann im Westen der Regen ankommen. Das heißt allerdings dann in der Eifel, im Hunsrück, rüber bis Siegerland und Sauerland wird das Ganze dann sofort gefrierender Regen sein. Die Straßen können sehr glatt werden oder in den höheren Lagen fällt zum Teil auch Schneeregen. Im Verlaufe des Vormittags rutscht dann dieses Niederschlagsgebiet weiter Richtung Mitte Deutschlands voran. Auch hier gilt, selbst auch in tieferen Lagen, vor allem anfangs ist es Schneeregen oder Schnee. Erst wenn das Ganze aufhört, wird es etwas wärmer und daraus wird wieder Regen. Am Nachmittag fällt dann Schnee oder Schneeregen oder Regen, vor allem noch im Osten und Südosten und besonders Richtung Alpenrand kann es am Nachmittag auch noch längere Zeit schneien. Übrigens im Westen dann deutliche Wetterverbesserungen mit viel Sonnenschein. Hier dann auch Temperaturanstiege auf bis zu plus 9 Grad, während es am Alpenrand maximal 0 bis 2 Grad werden. Der Wind weht recht frisch aus westlichen Richtungen. Und dieser Wind ist dann das große Thema für den Adventssonntag und auch für Montag. Vor allem am Sonntagabend müssen wir im Norden mit ersten stürmischen Böen rechnen. In der Nacht von Sonntag auf Montag kann es verbreitet schwere Sturmböen, einzelne Orkanböen geben und auch am Montagabend sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag das gleiche Thema. In der Nordhälfte teils kräftiger Sturm. Dazu, Sie sehen es, wechselhaftes Wetter, viel Regen und ansteigende Temperaturen, die allmählich Richtung 10 bis 12 Grad klettern. Mitte der Woche können dann sogar 14 bis 15 Grad erreicht werden. Pina, von Winter ist erst einmal nichts in Sicht.
Dankeschön, Carsten Schwanke. Ja, und das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie den Tatort Borowski und der stille Gast. Und gegen 1 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis dann.